Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lena Pyritz. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. 26 Knochen, Dutzende Muskeln und Sehnen und mehr als 100 Bänder. Unsere Füße sind ein ziemlich komplexes Körperteil. Und eines, das viel auszuhalten hat. Füße tragen unser Körpergewicht durchaus mehrere tausend Schritte pro Tag. Da kommen im Lauf von Jahrzehnten mehr als 100.000 Kilometer Wegstrecke zusammen. Bei dieser Kombination von komplexer Struktur und hoher Belastung können natürlich auch alle möglichen Probleme auftreten. Fehlstellungen, Knochenbrüche, Zehenversteifung, Hohlfuß, Plattfuß und so weiter. In dieser Sendung wird es um die Ursachen dieser Probleme gehen, darum, wie sie verhindert werden können und welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Dabei blicken wir auch besonders auf chirurgische Verfahren und anschließende Reha-Maßnahmen. Klein, komplex und stark belastet über Füße und ihre Krankheiten, das ist der Titel der heutigen Sendung. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Davor, direkt nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr, berichten wir zunächst über eine Reihe anderer aktueller Themen aus der Medizin. Wir blicken auf die Folgen einer Corona-Infektion bei jungen Menschen. Eine aktuelle Studie aus den USA beleuchtet das Risiko schwerer Verläufe auch in dieser Altersgruppe. Anlässlich der Nationalen Krebspräventionswoche wird es außerdem um das Thema Krebs und Ernährung gehen und darum, was wir sozusagen mit Messer und Gabel beachten können, um das Krebsrisiko zu senken. Und wir blicken auf Wachstumsstörungen bei Kindern und fragen, wann ernsthafte Ursachen dahinter stecken, die behandelt werden sollten. Und nach den 11 Uhr Nachrichten widmen wir uns in einem Interview speziell dem Thema Tanzmedizin, also der Frage, ob Ballett und professioneller Tanz automatisch mit Fußproblemen einhergehen. Damit aber zum heutigen Schwerpunktthema Füße und ihre Erkrankungen. Dafür haben wir eine Expertin ins Studio eingeladen. Dr. Anke Röser, leitende Ärztin am Fachzentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie der Schönklinik München-Harlaching und Vizepräsidentin der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Morgen. Frau Röser, ich habe es gerade in der Anmoderation schon angedeutet. Füße sind ein ziemlich komplexes Körperteil. Können Sie in ein paar Sätzen nochmal beschreiben, was den Aufbau, die Anatomie unserer Füße eigentlich so besonders macht?
Ja, es ist eigentlich sehr spannend. Diese 26 Knochen werden sehr komplex über Bänder und Sehnen verspannt und verbunden. Und im Verlaufe unseres Lebens weisen weniger die Knochen dann die Probleme auf, sondern es kommt zu einem Ungleichgewicht zwischen den Bändern und Muskeln und Sehnen. Und dadurch sehen wir in Folge die zum Teil verschleißbedingten Veränderungen oder auch die Entwicklung der Fehlstellungen an Zehen oder am sogenannten Rückfuß wie dem Plattfuß.
Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, auf die einzelnen Probleme. Wenn man noch mal allgemein darauf schaut, was leisten denn unsere Füße eigentlich im Alltag?
Ja, Sie haben das schon sehr gut angesprochen. Also wir gehen mehrere tausend Schritte am Tag. Und wenn wir das so bis zu einem 80. Lebensjahr zusammenzählen, dann sind das wirklich über 100.000 Kilometer. Und diese Laufleistung muss einerseits durch die Knochen, aber auch andererseits durch die Weichteilstrukturen, eben unser Bindegewebe, über diese ganzen Jahre aufrechterhalten werden. Und gerade das Bindegewebe mit Elastizitätsverlusten oder dann auch im Laufe unseres Lebens mit Veränderungen des Körpergewichts können dann zu einem Ungleichgewicht und zu Problemen führen.
Kann man sagen, Sie haben jetzt schon ein paar Dinge angedeutet, welche Teile unserer Füße sozusagen besonders anfällig für Probleme sind?
Es sind häufig die Sehnen, sowohl im Vorfußbereich, sodass Zehendeformitäten entstehen können, aber auch dann in Richtung Ferse, wo größere Sehnen, die also auch Verbindung zu den großen Unterschenkelmuskeln haben, im Laufe unseres Lebens nicht mehr komplett und regelrecht arbeiten können und dann es zu Fußfehlstellungen und dann in Folge auch zu Knochenfehlstellungen und vielleicht auch zu der Entwicklung von verschleißbedingten Veränderungen in großen Gelenken am Sprunggelenk führen können.
Wenn wir dann mal auf die konkreten Erkrankungen schauen, was sind denn in der Klinik die häufigsten Probleme, die tatsächlich auftauchen mit den Füßen?
Also anatomisch gesehen teilen wir den Fuß immer in den sogenannten Vorfuß, das heißt den Zehenbereich ein.
Gehen wir mal von vorne nach hinten sozusagen.
Und arbeiten uns dann langsam nach hinten durch. Das heißt, am Vorfuß haben wir also die sehr häufige und bekannteste Fehlstellung der Großzehe, die sogenannte Hallux Valgus-Deformität, also das Abweichen des ersten Mittelfußknochens nach innen, und infolgedessen weicht die Großzehe in Richtung der verbliebenen kleinen Zehen nach außen ab. Und infolgedessen können sich auch die kleinen Zehen selbst deformieren und fehlstellen, sodass sich sogenannte Krallen- oder Hammerzehen-Deformitäten entwickeln können.
Wenn wir jetzt weiter Richtung Ferse uns vorbewegen, sozusagen, was sind dann typische Probleme? Der Fersensporn offensichtlich?
Genau, direkt am Fersenbein ist häufig der Fersensporn ein Problem, wobei man da einen sogenannten unteren Fersensporn, also an der Fußsohle von einem oberen, der eher im Ansatzbereich der Achillessehne zu finden ist, unterscheidet. Oder dann auch die Fehlstellungen wie den Knicksenkfuß oder Plattfuß, der häufig als Folge dann der sogenannten Dysfunktion oder der eingeschränkten Arbeit der sogenannten Tibialis Posterior Sehne, also der hintere Schienenbeinmuskel, es sich dann zu dieser Fehlstellung entwickelt. Oder wir haben am Rückfuß und am Sprunggelenk auch häufig dann die Sportverletzungen mit Bandverletzungen, mit der Entwicklung von Instabilitäten und Fehlstellungen, die mehr die jüngeren aktiven Patienten betrifft, später aber auch ältere Patienten wirklich als Folge einer langwierigen Fehlstellung.
Da sind wir ja schon sozusagen bei den Risikofaktoren. Also je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Probleme auftreten. Bestimmte Sportarten können Probleme machen. Sie haben eben, glaube ich, auch schon das Wort Übergewicht mal erwähnt. Also was sind besonders große Risikofaktoren dafür, dass sich Fußprobleme entwickeln?
Genau, wir haben in unserer westlichen Welt einfach das Problem des Übergewichtes. Und bei jedem Schritt muss unser Sprunggelenk und unser Fuß ein Vielfaches unseres Körpergewichtes tragen. Wir haben die Problematik der Veränderung des Bindegewebes, wo es durchaus auch vererbliche und genetische Veranlagungen gibt, dass das Bindegewebe im Laufe des Lebens erschlafft und dadurch zu Funktionsstörungen von Sehnen und Bändern führt. Und wir haben das Problem Schuhe. Also häufig zu enge Schuhe, unbequeme Schuhe können durchaus zu der Entwicklung von Zehenfehlstellungen führen.
Barfußlaufen, ist das ratsam aus medizinischer Sicht, um die Fußgesundheit zu unterstützen?
Ist auf alle Fälle empfehlenswert, weil beim Barfußlaufen unsere Fußmuskulatur am besten aktiviert und stabilisiert wird. Es gibt verschiedene Hilfsmittel und Barfußschuhe, ähnliche Sachen, die das unterstützen können. Aber jeder von uns sollte wirklich versuchen, so oft und so viel wie möglich barfuß zu laufen, so es denn die Fußform und die Schmerzen auch hergeben.
Was sind denn klassische Fehler beim Schuhkauf, wenn man auf die Fußgesundheit schaut? Also worauf sollte ich im Schuhgeschäft achten, um den Füßen auch was Gutes zu tun?
Zu achten ist wirklich, dass der Schuh bequem sein sollte und speziell für die Zehen im Vorfußbereich ausreichend Platz gibt, damit die Zehen nicht gegeneinander gedrückt werden und eben wirklich auch nicht zu eng sind. Die Frauen sollten natürlich auf einen nicht zu hohen Absatz achten. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass das erste Bauchgefühl, was man in einem Schuh hat, ist dieser Schuh bequem und fühle ich mich darin wohl, und vielleicht weniger und sekundär erst das Aussehen.
Generell Bewegung und Ernährung, das hängt natürlich auch mit dem Faktor Übergewicht zusammen, aber gerade auch Bewegung, also der gesamte Bewegungsapparat, welche Rolle spielt der auch dafür, wie es letztendlich den Füßen geht?
Da gibt es biomechanisch viele Verbindungen, auch zwischen Hüft, Kniegelenk bis hin zur Wirbelsäule, sogar bis hin zur Halswirbelsäule. Mhm. Das heißt, Beschwerden am Fuß können Folgeveränderungen in Richtung Knie, Hüft und Wirbelsäule hervorrufen. Und auch nicht jeder Schmerz direkt im Fuß muss zwingend die Ursache im Fuß haben, sondern wenn wir am Fuß direkt nicht weiterkommen und die Beschwerden nicht erklären können, dann müssen wir uns wirklich auch der Wirbelsäule und anderen komplexen Gebilden in unserem Körper zuwenden, um die Ursachen möglichst herauszufinden.
Wenn jetzt alle Vorsichtsmaßnahmen und prophylaktischen Maßnahmen nicht verhindern können, dass Probleme mit den Füßen auftreten, zum Beispiel Schmerzen an den Zehen oder sich ein andeutender Fersensporn, sollte ich dann auf jeden Fall sofort eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen?
Also wenn sich Beschwerden innerhalb von 4 bis 6 Wochen nicht zurückbilden, ist es sehr zu empfehlen, einen Orthopäden oder Chirurgen aufzusuchen. Vielleicht kann auch erstmal ein Physiotherapeut, mit dem man regelmäßig zusammenarbeitet, erste Tipps geben. Aber bei persistierenden Beschwerden über mehrere Wochen sollte dann in der Regel ein Orthopäde aufgesucht werden, der dann mit der Diagnostik und Untersuchung des Fußes beginnt.
Was sind denn klassische orthopädische Methoden, die in der Therapie zum Einsatz kommen?
Zunächst würde man sicher jederzeit versuchen, sogenannte konservative Therapiemöglichkeiten auszuschöpfen. Und da steht sicher die Krankengymnastik mit der Fußgymnastik, mit der Stabilisierung der Fußmuskulatur im Vordergrund. Zusätzlich kann man sich sogenannten Hilfsmitteln zuwenden. Das heißt, häufig ist eine Einlagenversorgung im Schuh sehr wichtig und erforderlich, zum Beispiel beim Fersensporn, dass man die Ferse schön weich bettet, oder beim Plattfuß, dass man das innere Längsgewölbe mit der Einlage gut abstützen kann.
Wie sieht's mit Physiotherapie, haben Sie eben schon genannt, aber auch physikalischer Therapie aus, also Hitzeeinwirkung, Kälteeinwirkung?
Auch die physikalische Therapie hat einen großen Stellenwert, also zum Beispiel kühlende Maßnahmen bei entzündlich akut schmerzhaften Zuständen. Wärmetherapie eher bei chronischen Veränderungen. Speziell für den Fersensporn ist die sogenannte Stoßwellentherapie mit in den Vordergrund gerückt, was unterdessen auch als Kassenleistung anerkannt wird. Aber häufig ist es auch einfach die Komplexität, das heißt die Kombination der verschiedenen Methoden über einen gewissen Zeitraum, der dann zum Erfolg führt, und natürlich auch die Durchführung von eigenständigen Übungen durch den Patienten, die er während der physiotherapeutischen Einheiten vom Krankengymnasten vermittelt bekommt.
Wie sieht es mit Akupunktur aus zum Beispiel? Gibt es da Erfahrungen, Studien?
Auch Akupunktur kann sehr hilfreich sein. Es wird von den Patienten zum Teil verschieden empfunden. Mhm. Insofern ist die wissenschaftliche Datenlage da nicht so gut, dass man zum Beispiel die Krankenkassen bzw. Die Versicherungen überzeugen kann, dass diese Therapiemaßnahme wissenschaftlich eindeutig hinterlegt ist und begründet ist.
Ab welchem Punkt, ab welchem Fortschritt so einer Fußerkrankung ist dann ein chirurgischer Eingriff nötig? Gibt es da einen Graubereich, beziehungsweise ab wann würde man tatsächlich sagen, da sollte man jetzt über eine Operation nachdenken?
Man empfiehlt eigentlich in der Regel so über 2 bis 3 Monate eine Physiotherapie. Man muss dann unterscheiden, werden die Schmerzen des Patienten schlechter? Beziehungsweise, wenn man auch dann in der bildgebenden Diagnostik wie im Röntgenbild oder im MRT zunehmende Veränderungen sieht, dann ist der Punkt gekommen, wo man eben an eine operative Therapie denken muss, um a, die Beschwerden des Patienten zu lindern, und b, um Folgeschäden von weiteren Gelenken zum Beispiel zu vermeiden.
Was sind die häufigsten Fußoperationen, die Sie zum Beispiel in Ihrer Klinik auch durchführen?
Am häufigsten sind sicher die Korrektur der Hallux Valgus Fehlstellung bzw. die Korrektur der Kleinzehen. Wir sind aber auch sehr häufig mit der Korrektur des sogenannten Plattfußes konfrontiert, und wir sehen häufig Folgen von Sportverletzungen, wo wir also auch Bandrekonstruktionen am Sprunggelenk durchführen, wo man an kleineren Stellen im Gelenk Knorpel rekonstruieren kann, wenn es bereits zu umschriebenen Knorpelveränderungen gekommen ist. Und ein anderer großer Schwerpunkt sind aber auch die angeborenen Fußfehlstellungen, wie Folgen einer Klumpfußfehlstellung oder Hohlfußfehlstellungen, die häufig dann sehr komplexen Korrekturoperationen bedürfen. Also wir sehen letztlich am Tag ein großes Spektrum von Vorfuß- bis zu Rückfußdeformitäten.
Komplexe Operation bedeutet aber nicht unbedingt, dass der Fuß da immer aufgeschnitten wird, sondern auch in der Fußchirurgie erhalten ja minimalinvasive Verfahren immer mehr Einzug.
Das ist korrekt. In den letzten 4 bis 5 Jahren haben sowohl bei den kleinen, also am Vorfuß als auch am Rückfuß, diese minimalinvasiven Methoden, das heißt, wo man mit einer kleinen Knochenfräse, die über einen Motor sehr hochfrequent angetrieben wird, den Knochen durchtrennen kann, ihn in die richtige Position sozusagen verschieben kann und fixieren kann, ohne dass man dabei die Weichteilstrukturen im OP-Gebiet groß eröffnen muss. Und das ist genau der Vorteil, zum Beispiel auch für Patienten mit Nebenerkrankungen wie leichteren Durchblutungsstörungen oder Patienten mit einem diabetischen Fußsyndrom. Da haben sich wirklich durch diese minimalinvasive Technik neue Ansätze in der chirurgischen Therapie eröffnet.
Wie groß ist da sozusagen der Anteil von Operationen, die ambulant durchgeführt werden können?
Bei den kleinen, also bei den Zehendeformitäten und Kleinzehendeformitäten, das ist ein gutes Setting für ein ambulantes Vorgehen. Die komplexen Methoden oder Operationen, wo zum Teil mehrere Zehen in einer Operation korrigiert werden oder dann auch am Rückfuß des Fersenbeins korrigiert wird, das sind ganz klar Operationen, die unter stationären Bedingungen stattfinden sollten.
Nach so einer Operation ist die Behandlung natürlich noch nicht vorbei. Dann muss buchstäblich der Weg zurück in den normalen Bewegungsalltag beschritten werden. Und dabei hilft dann oft eine Reha. Mein Kollege Mirko Smiljanic hat einen Kölner Fußpatienten dabei begleitet.
Das Sana Dreifaltigkeitskrankenhaus in Köln ist nicht irgendeine Klinik. Es ist zumindest in den Fächern Orthopädie und Sporttraumatologie eines der führenden Häuser der Stadt. So führend, dass es 2018 zum offiziellen Medizinzentrum des Olympiastützpunktes Rheinland erklärt wurde. Ein großes Schild am Eingang weist darauf hin. Menschen mit orthopädischen Problemen sind hier also offenbar gut aufgehoben, egal ob sie operiert werden oder eine anschließende Rehabilitation durchlaufen. Ohne die geht ohnehin fast gar nichts. Zum Beispiel bei diesem 59-jährigen Kölner, der seit einer knappen Stunde im großen Reha-Zentrum an einer der vielen Maschinen trainiert.
Ungefähr so vor 20 Jahren habe ich gemerkt, dass also mein rechtes Sprunggelenk schmerzhaft wurde beim Gehen. Speziell, wenn ich so auf dem Sand gegangen bin, also mit dem Hund unterwegs war am Rhein, um Sand gegangen bin oder mal im Süden am Sand.
Weder Bandagen noch Cremes halfen. Immer wieder konsultierte der Schreibtischtäter, wie er selbst seinen Beruf umschreibt, Orthopäden, die anschließend auch eine Diagnose stellten.
Arthrose im rechten unteren Sprunggelenk.
Bei einer Operation wurde schließlich das Gelenk entfernt und die verbleibenden Knochen mit Schrauben verbunden. Ein radikaler Schritt, aber ein bei fortgeschrittener Gelenkzerstörung notwendiger. Nach der Operation ist aber noch etwas anderes notwendig. Der Patient muss in gewisser Weise wieder gehen lernen. Außerdem werden die Muskeln des Kölners mit speziellen Trainingsgeräten wieder aufgebaut.
Also das ist letztendlich ein Kraftgerät, so muss man es einfach sagen, zur Muskelkräftigung. Das heißt, der Patient sitzt in einer fest fixierten Position und letztendlich in dem Fall wird tatsächlich mehr die Oberschenkelmuskulatur trainiert, weil das hier vor allem auch natürlich der Muskel deutlich zurückgegangen ist durch die langwierige Entlastung.
Erklärt Dr. Nils Decker, Oberarzt der Reha-Abteilung des Sana Dreifaltigkeitskrankenhauses. Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit des Fußes werden an anderen Geräten geübt. An Wackelbrettern zum Beispiel oder an Beinpressen.
Das heißt, auch hier sitzt der Patient fest verankert in einem Sitz und muss letztendlich ein Gewicht von sich drücken. Und da ist natürlich wichtig die Fußposition, wie er das Gewicht wegdrückt. Und damit kann er natürlich ein wenig variieren, welche Muskelgruppe er vor allem beansprucht und auch, was das Gelenk mehr oder weniger stark belastet bei den Übungen.
Schnelle Resultate sind nicht zu erwarten. Die Rehabilitation der Muskeln und des Fußes wird Wochen bis Monate dauern.
Ja, ich bin aber trotzdem guter Hoffnung, dass ich dann relativ gut wieder weit gehen kann, ne? Ohne Schmerzen.
Ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Frau Röser, wie lange dauert es nach so einem Eingriff, also Arthrose im Sprunggelenk normalerweise, bis die Füße wieder normal belastet werden können?
In dem ersten Schritt nach der Operation muss sozusagen der Knochen erstmal heilen. Bei dieser Operationsform dauert es per se erstmal bis zu 3 Monaten. Und dann kommt der zweite Schritt, eben die Muskelstabilisierung und wieder die Gehschulung, das heißt, der Patient lernt wieder neu laufen, sodass wir bei diesen sehr komplexen Operationen von einer Nachbehandlungszeit wirklich Minimum 6, eher Richtung 9 bis 12 Monate dem Patienten informieren müssen.
Von welchen Faktoren hängt es ab, wie erfolgreich und auch wie schnell eben so eine Reha-Maßnahme dann zum Erfolg führt?
Auch das ist ein sehr komplexer Vorgang, einerseits vom Körper selbst, wie schnell es nach einer Operation zu Weichteilabschwellungen kommt, inwiefern Blutergüsse nach der Operation zunächst da waren, die erstmal langsam abgebaut werden. Und dann hängt es sicher ab, in welchem muskulären Zustand der Patient vor der Operation war. Die Muskeln bauen im Rahmen der Ruhigstellung nach der Operation immer ab und müssen wirklich Schritt für Schritt und mit viel Geduld wieder aufgebaut werden. Und auch da haben wir sicher von Patient zu Patient sehr, sehr unterschiedliche Verläufe. Aber 3 bis 4 Monate ist ein Muskelaufbau mindestens in Erwägung zu ziehen.
Kleinkomplex und stark belastet über Füße und ihre Krankheiten, das ist heute unser Schwerpunktthema in der Sendung Sprechstunde im Deutschlandfunk. Sie können Fragen zum Thema stellen oder Erfahrungen schildern unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Bis gleich. Kleinkomplex und stark belastet über Füße und ihre Krankheiten, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Unsere Expertin im Studio ist Dr. Anke Röser, leitende Ärztin am Fachzentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie der Schönklinik München-Harlaching und Vizepräsidentin der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Sie können gerne zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wir haben bereits einige Hörerinnen in der Leitung. Die erste ist Frau Walter aus Berlin. Guten Morgen, Frau Walter.
Ja, guten Morgen ins Studio.
Ihre Frage oder Ihre Erfahrung, bitte.
Ja, ich habe eine Frage. Ich würde erst mal kurz schildern. Ich habe auf beiden Füßen, also beidseitig und auch relativ ausgeprägt, einen Hallux Valgus und einen Senkspreizfuß. Ich habe das seit der Kindheit, wahrscheinlich wegen Fußfehlstellungen beim Laufen. Und ich habe bisher keine Schmerzen. Ich bin 39 und ich bin auch schlank. Ich bekomme trotzdem von Orthopäden relativ häufig empfohlen, das operieren zu lassen. Mir wird unter anderem erzählt, dass es sich eine Arthrose entwickeln könnte in dem Gelenk und dass es also mit Folgeschäden zu rechnen sei, wenn es nicht operiert werden würde. Allerdings ist es so, dass diese Ärzte, die mich gerne operieren möchten, mir natürlich nicht mitteilen, mit welchen Einschränkungen und Folgen ich zu rechnen habe. Wenn die OP gelingt, gehe ich davon aus, das ist ja doch ein relativ deutlicher Eingriff, dass es eben Folgen gibt. Ich wüsste da gerne also 2 Dinge. Erstens die Einschätzung Ihres Studiogastes, ob ich ohne Schmerzen mit meiner aktuellen Situation, ob es trotzdem eine Empfehlung gibt, das operieren zu lassen. Und das Zweite eben, mit welchen Folgen ich rechnen muss bei einer OP, auch wenn sie gelingt.
Ja, vielen Dank, Frau Walter. Ich gebe die Fragen direkt weiter an Frau Röser. Fangen wir erstmal mit der ersten an. Keine Schmerzen, trotzdem OP? Fragezeichen.
Solange Sie keine Schmerzen haben, ist es durchaus legitim, regelmäßige Kontrollen durchzuführen und nicht sofort die Operation zu empfehlen oder durchzuführen. Diese regelmäßigen Kontrollen beinhalten auch ein Röntgenbild, weil man nur in den Röntgenbildern sehen wird, wenn sich eben zum Beispiel diese Arthrose im Großzehengrundgelenk sich entwickelt. Und das Problem ist, wenn sich die Arthrose einmal entwickelt hat, werden wir diese Arthrose im Rahmen der Korrekturoperation der Großzeh nicht wieder rückgängig gemacht bekommen. Das heißt, das ist ein Risiko, dass zwar danach die große Zehe gerade ist, aber die Arthrose im Großzehengrundgelenk weiter vorhanden ist und die kann dann auch zu Restbeschwerden führen. Deswegen ist es in der Tat wie so ein kleines Spagat, dass man auf der einen Seite beobachtet, wie entwickeln sich ihre Beschwerden und auf der anderen Seite das Röntgenbild beobachtet. Und sobald man da sieht, dass sich verschleißbedingte Veränderungen entwickeln oder zunehmen, dann wäre der Zeitpunkt klar, dass man ihnen eher zu einer operativen Korrektur rät, um eben diese Folgeschäden zu vermeiden.
Wollen Sie da direkt nochmal einhaken, Frau Walter, oder beantwortet das?
Also, ja, in welchen Abständen wären denn diese Kontrollen denn zu empfehlen?
Ungefähr alle 1 bis 2 Jahre.
Okay.
Dann haben wir noch die zweite Frage auf dem Zettel. Folgen so einer Fußoperation?
Die Komplikationsrate nach Fußoperation oder nach Vorfußoperation ist relativ gering. Also wir beobachten wenig Infektionen. Das heißt, da liegen wir unter 0,5%. Wir haben ein geringes Thrombose- und Embolierisiko. Und wir haben ungefähr das Risiko von 5%, dass sich eine Fehlstellung der großen Zehe trotz Operation wieder in eine Hallux-Valgus-Fehlstellung umwandeln kann oder wieder auftreten kann. Das heißt, der Komplikationsrahmen ist relativ überschaubar. Wir müssen die knöcherne Stellung korrigieren, das heißt, der Knochen muss zusammenwachsen. Das dauert an der großen Zehe Minimum 6 Wochen. Die Weichteilschwellung im Fuß, bis sie wieder gut laufen können, den Alltag gut zurücklegen können, müssen sie mit 4 bis 6 Monaten rechnen nach der Operation.
Frau Walter, hilft Ihnen das weiter?
Ja, total. Die Frage ist aber, der Fuß ist dann danach genauso belastbar, wie er vorher war. Also ich könnte dann wandern gehen oder was auch immer und müsste mir keine Gedanken, nach der Abheilung, aber müsste mir dann keine Gedanken machen, dass die Statik dann irgendwie so verändert ist, dass ja, ich da Einschränkungen haben werde.
Der Fuß ist danach ganz normal belastbar und Sie können jegliche normale Alltagsaktivitäten machen. In Ihrem speziellen Fall mit der Kombination noch des Senkspreizfußes kann man eventuell auch nach der Operation den Fuß, also das Längsgewölbe, über eine Einlage zusätzlich unterstützen. Das ist letztlich auch eine Maßnahme, um das Risiko des Wiederauftretens zu einer Fehlstellung der großen Zehe zu minimieren. Und diese Einlage kann man zum Beispiel auch als sogenannte sensomotorische Einlage arbeiten. Das heißt, dass Ihre Fußmuskulatur durch die Einlage mit aktiviert wird und selbst mitarbeiten muss im Vergleich zu den statischen Einlagen, wo der Fuß nur abgestützt wird.
Vielen Dank für Ihre Fragen, Frau Walter. Die nächste Hörerin ist Frau Jörg aus Nordbayern. Frau Jörg, bei Ihnen geht es um Probleme mit der kleinen Zehe.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schildern Sie gerne Ihre Probleme.
Ja, ich habe also einen etwas kürzeren linken Fuß. Da wurde nichts mehr gemacht, weil das erst mit 50 entdeckt wurde. Ich bin inzwischen 79 und hatte eigentlich keine großen Beschwerden. Früher, als ich berufstätig war, habe ich ab und zu Schmerzen im Fuß gehabt. Und dann habe ich also Einlagen gekriegt wegen Senkspreizfuß und irgendwann mal war was mit dem Mittelfußknochen. Aber inzwischen geht es eigentlich ganz gut. Und jetzt seit einigen Monaten fängt die kleine Zehe an, ziemlich weh zu tun, auch nachts. Und ich bin jetzt tagsüber meistens dann mit Socken unterwegs. Und die Zehe ist rot. Und ab und zu habe ich das Gefühl, da wäre was entzündet. Aber ich kann mir nicht erklären, was das sein soll.
Vielen Dank für die Schilderung, Frau Jörg. Frau Röser, haben Sie eine Idee nach der Schilderung?
Würde ich gerne eine Frage gleich zurückstellen. Ihr Schuhwerk ist bequem und weit, dass die Zehen vorne im Schuh nicht zusammengedrückt werden.
Ja.
Es gibt manchmal kleine Schleimbeutel, die der Körper auf Druck entwickelt, die Ursache für die Schmerzen sein können, auch für die Rötung. Die Rötung ist letztlich Ausdruck dafür, dass eine Reizung in der Zehe entstanden ist. Und jetzt gilt es eigentlich abzuklären, kommt diese Reizung irgendwie von außen durch eine mechanische Irritation oder ist die Reizung praktisch im Inneren der Zehe, in den Weichteilen. Da ist ein wichtiger Punkt der Zehennagel. Also wenn sich der Zehennagel verändert oder kleinere Eintrittspforten zwischen den Zehen an der Haut oder am Nagel entstehen, können das auch mal Auslöser für Reizzustände in einer einzelnen Zehe sein. Das heißt, entweder Kontakt mit einem Orthopäden oder Dermatologen aufnehmen, auch mal an ein Röntgenbild denken. Im äußersten Fall ist auch mal eine Kernspin-Untersuchung zur weiteren Abklärung erforderlich.
Frau Jörg, vielen Dank für Ihre Frage. Weitere Fragen beantworten wir gleich im nächsten Teil der Sendung nach den Nachrichten und einem Interview zum Thema Tanz- und Fußverletzungen. Unsere Expertin im Studio ist Anke Röser, leitende Ärztin am Fachzentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie der Schönklinik München-Harlaching und Vizepräsidentin der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Willkommen zum dritten Teil der Sprechstunde, heute mit dem Schwerpunktthema klein, komplex und stark belastet über Füße und ihre Krankheiten. Unser Studiogast ist Anke Röser, leitende Ärztin am Fachzentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie der Schönklinik München-Harlaching. Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Bevor wir Ihre Fragen hier weiter beantworten, widmen wir uns aber jetzt kurz speziell dem Thema Tanzmedizin. Schmerzen gehören beim Ballett dazu. So ein Satz fällt immer wieder. Was aus medizinischer Sicht dahinter steckt, was die Füße beim Tanzen belastet, wie das Tanzen aber auch der Fußgesundheit nützen kann. Darüber habe ich vor der Sendung mit Elisabeth Exner-Grave gesprochen. Sie hat selbst Tanz an der Folkwang-Hochschule in Essen studiert, später auch Medizin und inzwischen arbeitet sie als Orthopädin und leitet das Kompetenzzentrum Tanzmedizin im Gesundheits- und Rehabilitationszentrum Medikos auf Schalke in Gelsenkirchen. Ich habe sie im Interview zuerst gefragt, ob Tanzen und Fußprobleme tatsächlich zusammengehören.
Ja, der Tanz ist ja tatsächlich für die Füße belastend in dem Punkt, dass der Fuß nun mal das Endglied der biomechanischen Wirkungskette ist. Und insbesondere im Tanz es letztendlich keine die Belastung reduzierenden Arbeitsmittel gibt. Also Beispiel protektives Schuhwerk. Das heißt, dass die Bodenreaktionskräfte zwischen Fuß und Boden eben direkt auf das artronale System übergehen und deswegen schon eine gewisse Gelenkbelastung resultiert. Man aber auch sagen muss, dass das Tanztraining ja eine sehr standardisierte Abfolge von Fußübungen ist, die alle aufeinander aufbauen. Und das ist über die Jahre gesehen selbstverständlich auch ein Adaptationsprozess, mit dem der Körper agieren kann.
Wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen, eben an den Beginn so einer intensiven Tanz- oder Balletttätigkeit, gibt es aus Sicht der Füße ein richtiges Alter, um damit anzufangen?
Genau, also wenn wir vom klassischen, traditionellen Tanz sprechen, der ja insgesamt seit mehr als 400 Jahren praktiziert wird, dann ist es so, dass man den Ausbildungsbeginn mit 9 Jahren festsetzt, wo also das klassische Tanztraining aufeinander aufbaut mit einer standardisierten Abfolge auch von Fußübungen. Davor gibt es natürlich schon vorbereitende Tanzformen wie kreativer Kindertanz oder frühkindliche Tanzerziehung, die ja oftmals dann schon in den Kindergärten oder in den Kitas praktiziert wird.
Wenn wir dann erstmal auf den Bereich Leistungssport blicken, Sie machen ja bundesweit tanzmedizinische Check-ups an professionellen Ballettschulen. Mhm. Auf welche Risikofaktoren achten Sie dabei besonders und auf der anderen Seite, welche Probleme drohen den Füßen ohne so einen Check-up?
Ja, also dieser tanzmedizinische Check-up ist ein circa 30-minütiger Untersuchungsgang von Kopf bis Fuß, wo der besondere Fokus aber auf die untere Extremitäten, also auf die Beine, gelegt wird und hier insbesondere den Fuß. Das fängt also so an, dass ich mir die Vorfußform anschaue. Also da gibt es Unterschiede. Der ägyptische Fuß beispielsweise, da sind die Zehen wie die Orgelpfeifen aufgebaut, ne? Die Großzehe am längsten, die Kleinzehe am kürzesten. Dann gibt es den sogenannten römischen oder kubischen Fuß, wo die ersten 3 bis 4 Zehen nahezu gleich lang sind. Das ist aber die seltenste Form. Und dann gibt es den griechischen Fuß, wo die zweite Zehe länger ist. Und wer also sich überwiegend auf dem Vorfuß bewegt, und das ist ja im Tanz der Fall, dann hat diese Zehenformation schon mal eine besondere Bedeutung, wo man sich freut, wenn der römische Fuß vorliegt, also wenn alle Zehen gleich lang sind, dann ist natürlich die Druckverteilung auf dem Fuß sehr viel gleichmäßiger, als wenn wir beispielsweise einen griechischen Fuß haben, wo die zweite Zehe länger ist. Und hier hat dann nochmal die Bedeutung, ob entweder die zweite Zehe zu lang ist oder der zweite Mittelfußknochen zu lang ist. Und wenn Sie sich vorstellen, dass der zweite Mittelfußknochen länger ist als alle anderen Mittelfußknochen, dann oszilliert halt der Körperschwerpunkt beim Zehenstand überwiegend um diesen zweiten Mittelfußknochen. Und das ist dann beispielsweise der Grund dafür, dass gehäuft Ermüdungsbrüche in diesem zweiten Mittelfußknochen im Tanz auftreten können.
Wenn man dann auf eine jahrelange professionelle Ballettkarriere blickt, wie lässt sich im Lauf so einer Karriere eben vermeiden, dass Sehnenreißen, Stressfaktoren auftreten, die irgendwann operiert werden müssen?
Ja, so grundsätzlich kann man ja sagen, dass das Tanztraining eine wahnsinnig gute Beübung für die Füße und Fußmuskulatur ist. Denn letztendlich ist das Training, und es passiert im Tanz, der sogenannten intrinsischen und extrinsischen Fußmuskulatur, der Garant dafür, dass letztendlich die Fußgewölbe gestützt werden und damit die dreidimensionale Verschraubung des Fußes auch gewährleistet wird. Und erst wenn das der Fall ist, dann kann der Fuß wie eine Energiefeder, wie ein Katapult wirken. Und professionelle Tänzer, die eben diese körperbaulichen Voraussetzungen mitbringen und auch ein jahrelanges, richtig aufgebautes Training mit sauberer Tanztechnik bieten, die haben keine Fußverletzung. Ja, also das ist immer so eine Folgekette dann einer Kombination aus forcierter Fußbelastung bei nicht gegebenen körperbaulichen Voraussetzungen und dann vielleicht einem noch nicht richtig pädagogisch angeleiteten Tanztraining.
Wie ist das im Hobbysport? Da wird ja auch viel Ballett oder Tanz betrieben. Tauchen dann da vielleicht eher Fußprobleme auf, weil eben so eine tanzmedizinische Betreuung oder ein strukturiertes Training seltener sind?
Genau, also da sind wir bei der Aufgabe des Tanzpädagogen. Der steht in einer wirklich großen Verantwortung in seinen Unterrichtseinheiten. Und in Deutschland ist es ja nach wie vor so, dass der Beruf des Tanzpädagogen kein geschützter Beruf ist. Und man sollte also bei der Auswahl einer Ballettschule, wenn man als Elternteil sein Kind eben in eine Ballettschule schicken möchte, sollte man sich vorab informieren, wer ist denn das überhaupt, wer diese Schule leitet oder wer unterrichtet die Kinder da.
Kann es dann im schlimmsten Fall sozusagen auch notwendig sein, einen Fuß zu operieren nach so einer vielleicht eher missglückten Tanzkarriere?
Ja, das sind natürlich immer verschiedene Konstellationen, die da zusammenlaufen. Aber ja, selbstverständlich kann das passieren. Auch die akuten Unfälle im Tanz. Also wenn ich meinen Fuß im Zehenstand nicht richtig über das Sprunggelenk stabilisieren kann, sind die Distorsionstraumata im Sprunggelenk sind ja eine der häufigsten akuten Verletzungen im Tanz. Und da kann es dann schon mal zu Bänderrissen kommen. Und wenn 3 Bänder am Außenknöchel gerissen sind, dann ist das Risiko der Instabilität sehr groß. Und in dem Fall muss man dann eben schon eine Operation erwägen.
Kurz sind ja eben schon mal die positiven Seiten bezogen auf die Füße, die Fußgesundheit des Tanzens angeklungen. Vielleicht können wir die an dieser Stelle nochmal zusammenfassen, weil jetzt haben wir hauptsächlich über die Risiken gesprochen von Tanz und Ballett, die eben auch zu Brüchen oder chirurgischen Eingriffsmaßnahmen führen können im schlimmsten Fall. Welche positiven Einflüsse auf die Fußgesundheit haben denn Tanz und Ballett?
Die positiven Auswirkungen des Tanzes in Bezug auf die Füße ist tatsächlich ein jahrelanges Training der Fuß- und der sprunggelenkführenden Muskulatur, sodass insbesondere alle Fußgelenke und auch oberes und unteres Sprunggelenk stabil gehalten werden können. Und wenn das der Fall ist, ist das ja die beste Voraussetzung für eine stabile Beinachse insgesamt. Und das schützt dann letztendlich auch die Kniegelenke und die Hüftgelenke.
Die Medizinerin Elisabeth Exner-Grawe darüber, wie Tanzen den Füßen schaden, aber auch nützen kann.
Die Sprechstunde im Netz. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast. Jetzt abonnieren.
Fußbelastung und Fußgesundheit. Darum geht es heute in der Sendung. Sie können sich daran beteiligen und anrufen unter der Nummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unsere Studioexpertin ist Anke Röser, leitende Ärztin am Fachzentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie der Schönklinik München-Harlaching. Frau Röser, im Anschluss an das Interview, was wir gerade mit der Tanzmedizinerin gehört haben, wie oft stellen sich Tänzerinnen und Tänzer bei Ihnen in der Klinik mit Fußproblemen vor?
Ja, wir sehen die Tänzer häufig nach den bereits schon angesprochenen Distorsionstraumen, also den Umknicktraumen, wo es dann um die Entscheidung geht, müssen wir die Bänder operativ stabilisieren oder haben wir eine Chance, gemeinsam mit den Tänzer und einer intensiven Physiotherapie die Bänder sozusagen ohne Operation wieder gut vernarben zu lassen? Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Das hängt auch oft davon ab, ob das ein erstmaliges Umknicktrauma war oder schon eine zweite oder dritte Verletzung. Aber es ist gerade, weil wir eben in der Profitanz unterwegs sind, ähnlich so wie im Profisport. Man wird natürlich zunächst alles versuchen, die konservativen Möglichkeiten auszureizen. Aber es gibt einfach die Einzelfälle auch, wo man die Bänder dann operativ stabilisieren muss.
Am Telefon ist Herr Jünger aus Berlin. Herr Jünger, bei Ihnen geht es um das Thema Hammerzehen, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, das ist richtig, genau.
Schildern Sie bitte Ihre Probleme oder Ihre Frage.
Ja, also ich habe am linken Fuß, am dicken Zeh und am Zeh daneben ist so eine Erhöhung sozusagen. Ja, also ich komme mit den Zehen nicht mehr richtig auf den Boden. Ja, und das hat dann zur Folge, wenn es irgendwie kälter wird und ich irgendwie festere Schuhe anziehe, dass dann so eine Reibung entsteht und das tut dann weh, ja? Sie können mir folgen.
Ja.
Ja.
Gut. Ja, das ist so mein. Und ich wollte jetzt wissen, ob man da irgendwie was gegen machen kann und oder ob ich selber auch was dagegen machen kann, irgendwie, dass ich so mit irgendwelchen Bällen irgendwie über den unten drunter rollen oder sowas. Also mir scheint der Fuß ist irgendwie viel angespannter oder verkrampfter als der rechte, ja. Also ich habe das am linken Fuß, ja. Und genau, so ja. Etwa.
Erstmal vielen Dank für die Schilderung, Herr Jünger. Ich gebe das an die Natürlich. Expertin Frau Röser weiter.
Also eine Möglichkeit besteht in der Tat, mit einem Physiotherapeuten gemeinsam Übungen zu erlernen, wo die Zehen wieder beweglicher werden, wo verkürzte Sehnen- und Bandstrukturen durch den Physiotherapeuten aufgedehnt werden können. Und diese aktiven Greifübungen wie ein Faszientraining auf einem sogenannten Igelball oder auch Bewegungsübungen der Zehen, zum Beispiel in Fußbädern, also in sehr angenehmen Wassertemperaturen, was die Weichteilspannung reduziert, sind natürlich möglich. Die andere Alternative besteht in dem Ausprobieren von Hilfsmitteln, die zur Verfügung stehen, um auch die Zehen wieder in eine gerade Position zu bringen. Da gibt es in den Sanitätshäusern wie so kleine Schlaufen, die über Klettverschlüsse funktionieren, die man zum Beispiel nachts anlegen kann, weil sie oft tagsüber im Schuh nicht so gut toleriert werden. Aber mit all diesen Maßnahmen versucht man eigentlich, verkürzte Strukturen aufzudehnen, um damit zumindest die Fehlstellung nicht größer werden zu lassen. Das sind natürlich Maßnahmen, die jetzt nicht von alleine wieder zu einer kerzengeraden Zehe führen werden, aber sie können vielleicht doch dazu dienen, ihre Beschwerden auf einem bestimmten Level zu halten, mit dem sie zurechtkommen und wo diese mechanische Irritation dann im Schuh, dieses Reiben und Drücken reduziert werden kann.
Beantwortet das Ihre Frage, Herr Jünger?
Ja, ich Empfehlung wäre jetzt einfach zum Arzt zu gehen, ja, und mit dem dann irgendwie zu überlegen, was weiter passiert, ja, oder?
Genau, und also Rezept für eine Physiotherapie und dann ist es in meinen Augen ein Training mit dem Physiotherapeuten zusammen, was im Vordergrund stehen sollte und eine Beratung im Sanitätshaus über mögliche Hilfsmittel.
Vielen Dank, Herr Jünger, und viele Grüße nach Berlin. Beim nächsten Anrufer geht es um das Thema Senkfuß. Herr Rudolf aus Hessen, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Folgendes, ich bin normalgewichtig und seit einem halben Jahr bin ich auch mit körperlich gut trainiert, jeden Tag, vorwiegend Kräftigungs-, Dehn- und Streckübungen. Ich hatte schon einige sogenannte Hexenschüsse, Lumbagi gehabt und merke aber, dass die Problematik eigentlich ganz unten am Fuß ansetzt, da ich einen sogenannten Plattfuß habe oder volkstümlich gesagt, oder einen, oder gibt dann den medizinischen Ausdruck, Einbruch des Fußgewölbes. Meine Frage ist, so mit 7, 8 Jahren hatte ich Einlagen gehabt. Ist es möglich, das Fußgewölbe wieder aufzubauen mit nicht operativen, sprich konservativen Methoden?
Vielen Dank
gibt
für die Frage.
Gibt es dazu Studien oder gibt es Belege, dass das möglich ist?
Frau Rosa, wir haben eben über konservative Behandlungsmethoden gesprochen. Hilft das in so einem Fall auch weiter?
Also das, was Sie ansprechen, geht um die Einlagenversorgung. Und wir unterscheiden per se zwei verschiedene Formen der Einlagen. Die sogenannten statischen Einlagen, das sind Einlagen, die den Fuß abstützen und unterstützen. Diese Einlagen verordnen wir, wenn die Sehne, die unser Fußlängsgewölbe hauptsächlich stabilisiert, die sogenannte Tibialis Posterior-Sehne, nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, in der Regel weist die in MRT-Untersuchungen eine Verdickung, einen Verschleiß auf und eine deutliche Krafteinschränkung. Und deswegen kommt es zum Zusammenbruch des Fußgewölbes. Und davon abzugrenzen sind sogenannte sensomotorische Einlagen. Diese Einlagen haben den Vorteil, dass unsere Fußmuskulatur durch kleine Erhebungen in der Einlage mit aktiviert werden und somit unser Fuß auch aktiv noch mit unterstützt und auch wieder unser Längsgewölbe angehoben wird. Das funktioniert allerdings nur, wenn zum Beispiel diese Tibialis Posterior-Sehne noch intakt ist. Das heißt, wenn Sie auch selbst Ihren Fuß noch gut stabilisieren können. In den Stadien, wo der Fuß schon komplett eingebrochen ist, funktionieren diese sensomotorischen Einlagen nicht mehr gut. Und dann muss man auf diese sogenannten statischen Einlagen zurückgreifen.
Vielen Dank für den Anruf, Herr Rudolf. Uns hat auch eine ganze Menge an Mails erreicht. Ein Hörer aus Braunschweig fragt zum Beispiel, ist es richtig, dass man Kinderschuhe ruhig eine Nummer größer kaufen sollte? Was sagt man da aus orthopädischer oder medizinischer Sicht dazu?
Das kann ich nur unterstützen, weil es genau darum geht, dass die Zehen eine große Freiheit im Schuh brauchen, um sich entwickeln zu können. Und bei den Kindern ist es sicher nicht so entscheidend wie bei uns Erwachsenen, aber unser Fuß schwillt im Laufe des Tages immer etwas an. Und auch das gilt es generell nicht nur bei Kindern beim Schuhkauf zu berücksichtigen. Also lieber eine Nummer zu groß als zu klein, aber auch nicht zu groß, um den Fuß gerade im Kindesalter beim Beginn der Gehleistung und Laufleistung auch gut zu unterstützen.
Gilt aber auch für Erwachsenenschuhe.
Auch für erwachsene Schuhe lieber eine Nummer zu groß als zu klein.
Eine weitere Frage lautet, wie entsteht ein Schneiderballen, beziehungsweise was kann man tun, um ihn zu vermeiden oder gar zur Rückbildung zu bringen? Ich muss erstmal gleich fragen, was ist ein Schneiderballen?
Der Schneiderballen ist das Pendant zur Hallux valgus Fehlstellung an der Großzehe. Das heißt, wir reden über eine Fehlstellung an der kleinen Zehe, also an der fünften Zehe am Außenrand des Fußes. Der Schneiderballen ist eigentlich in der Regel mit einer sogenannten Spreizfußdeformität kombiniert. Das heißt, es handelt sich häufig um einen sehr breiten Vor- und Mittelfuß. Und beim Schneiderballen kommt es ähnlich wie bei der Großzehe zu einer Druckproblematik an der Außenseite des fünften Mittelfußkopfes. Und zusätzlich kann die fünfte Zehe eine Abweichung praktisch nach innen in Richtung vierte Zehe aufweisen. Auch hier kann man über eine Einlagenversorgung den Mittelfuß abstützen. Man kann auch hier über Tapeverbände, die man an die fünfte Zehe anlegt, um sie sozusagen in Richtung Fußaußenrand zu korrigieren, arbeiten. Allerdings ist das natürlich aufwendig und man muss die Tapes immer wechseln, beziehungsweise sie lösen sich. Und wenn man mit diesen Maßnahmen die Druckproblematik im Schuh oder auch die Schmerzen nicht ausreichend korrigiert bekommt, dann gibt es eine sehr elegante, minimalinvasive Korrekturmöglichkeit, wo man den fünften Mittelfußknochen beziehungsweise auch einen kleinen Knochenanteil der kleinen Zehe mit so einer kleinen Knochenfräse durchtrennt und dann die fünfte Zehe in der neuen Korrekturstellung durch solche äußeren Tapeverbände stabilisiert und sie in der Knochen in der neuen Stellung zusammenwächst.
Am Telefon ist Frau Kunz aus Würzburg. Frau Kunz, Ihr Thema sind neurologische Störungen im Fuß.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe vor allen Dingen neurologische Störungen, wenn ich die Beine hochlege, aber auch beim Laufen. Und mit Stimmgabeltest am Knöchel wurde festgestellt, dass ich eine Neuropathie habe. Ich habe auch Fußkrämpfe, vor allen Dingen beim Schlafen. Und das ist bei uns familiär gehäuft. Und meine Frage ist, woher kommt das? Ich habe weder einen Diabetes noch irgendeine Alkoholproblematik. Ich habe zwar ein mäßiges Übergewicht, aber nicht bedeutsam. Bei uns ist es eben familiär gehäuft. Mein Bruder hat's, meine Cousine und Neffe hat's. Und die Frage ist, was kann man tun auch?
Ja, vielen Dank für die Schilderung. Frau Röser, haben Sie eine Antwort?
Die Grundproblematik liegt in der Tat nicht direkt im Fuß, sondern an den Nerven. Es scheint sich um eine Neuropathie, am häufigsten eine sogenannte Polyneuropathie, zu behandeln, wo es leider sehr, sehr viele Formen gibt, wo wir die eigentliche Ursache nicht kennen. Das heißt, Diabetes oder Alkohol sind oft Ursachen, aber nicht die einzigen. Und es kommt zu Veränderungen in der Hülle um die Nerven herum, die diese unangenehmen Krämpfe und brennenden Schwerden verursachen. Was man aus fußchirurgischer Sicht tun kann, dass man den Fuß versucht, über weichbettende Einlagen gut zu unterstützen, dass man auf ein gutes Schuhwerk achtet und dass man darauf achtet, die Fußmuskulatur, die noch vorhanden ist, dass die kräftig und stabil bleibt. Das heißt, auch da gibt es wirklich einen wichtigen physiotherapeutischen Ansatz, weil wir auch wissen, dass sich die Muskulatur infolge dieser Neuropathie verändert und letztlich auch im Laufe der Jahre es zu einem Kraftverlust kommen kann. Und insofern können wir eigentlich nur indirekt ihre Probleme mit den genannten Maßnahmen eingehen, weil wir leider die eigentliche Ursache dieser Polyneuropathie oft nicht wissen. Und das bedeutet eher, dass man das neurologisch weiter abklären muss, wovon ich aber ausgehe, dass es schon passiert ist.
Vielen Dank für den Anruf, Frau Kunz in Würzburg. Wir haben jetzt viel über das Thema Schuhe und Einlagen gesprochen. Wir haben vorhin schon das Thema Barfußlaufen oder auch Barfußschuhe behandelt oder kurz erwähnt. Da gibt es auch eine Hörerfrage zu, die per Mail gekommen ist. Der fragt, wenn man solche Barfußschuhe trägt und man läuft auf hartem Boden wie Pflaster oder Asphalt, ist dann die fehlende Dämpfung eher schädlich für die Füße?
Langfristig gesehen kann das zu einem Problem werden. Deswegen empfehlen wir eigentlich immer einen guten Misch aus Aktivität im Barfußschuh, wo diese Dämpfung nicht da ist, wo der Fuß wirklich sozusagen sehr, sehr aktiv selbst arbeitet. Andererseits wird der Fuß sich aber auch freuen, wenn er zwischenzeitlich immer Phasen bekommt, wo er sich auch etwas ausruhen kann. Und das ist dann das Schuhwerk eher mit Dämpfelementen in den Sohlen. Das heißt, eine gute Misch aus sozusagen Training und Ruhephase ist in diesem, auch in dem, in der Aktivität des Barfußlaufens zu sehen, so wie in jedem Profi-Alltag neben dem Training gehört auch eine Erholungsphase dazu.
Mhm. Vielen Dank. Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema klein, komplex und stark belastet über Füße und ihre Krankheiten. Expertin im Studio war Dr. Anke Röser. Sie ist leitende Ärztin am Fachzentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie der Schönklinik München-Harlaching und Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke.
Ja, vielen Dank.